ARD. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.
Na, das ist doch ein Pferd, das sich aufs Live-Viren freut, oder nicht?
Aufs Live-Viren und auch ein bisschen seine feminine Seite entdeckt hat.
Absolut. Ja, ja.
Ein bisschen neckisch.
Ein anfeminisiertes Pferd, ja. So wie du dir das, also eine Stute, könnte man auch sagen.
So nennt man das in das Fachkreisen. Es ja. Fehlte mir natürlich.
Ja, alle Folgen von der Doktor und das liebe Vieh geguckt, deswegen kenne ich mich voll aus.
Ja, da weiß man auch, wie das aussieht, wenn der Arm bis zum Gelenk drinsteckt.
Im Pferd
steckt.
In
der Kuh, im Pferd und überall.
Ja, das und wem das noch nicht eklig genug ist, dem empfehlen wir unseren Live-Auftritt in Berlin. Ich glaube am 18. Mai, wenn ich das richtig erinnere.
Das ist richtig.
Samstag, weil da könnte man den Herrn Kalkofe mal live wiehern hören und sehen für die, die es in die Veranstaltung schaffen. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, bringt euch irgendwas Wasserabweisendes mit. Gerade die ersten Reihen sollten wie im Vergnügungspark diese Dinger tragen, die man sich so überstülpt, weil es wird nass. Es wird sehr nass.
Kleine Schirmchen. Ja, wenn ich richtig in den Pferdemodus gehe und so, das ist dann natürlich, dann sabber ich auch. Aber jetzt nicht, weil du jetzt nur von deinem Gedankensprung will ich jetzt nur sagen, das wird aber nicht so sein, dass du vorhast, da auch eine Rektaluntersuchung bei mir, wenn ich wiehere, vorzunehmen. Das wollen wir nicht.
Wenn ich mir Sorgen um deine Gesundheit mache, muss ich ja nachgucken, ob da alles in Ordnung ist. Das erwartet man doch, oder?
Also
nicht?
Wenn du mit Gummihandschuhe auf die Bühne kommst, weiß ich nicht, ob ich bleibe. Ich sag's dir gleich. Und wenn du dann sagst, oh, mir ist da was runtergefallen, Oliver, könntest du dich mal bücken und mir mal gerade mein Taschentuch aufheben? Nein, ich falle nicht auf den Trick rein. Ich sag's dir jetzt schon.
Nein, das können wir sagen, weil wir wollen ja, dass Leute Tickets kaufen. Es wird live keine rektalen Untersuchungen geben. Es wird ein familienfreundlicher Podcast live. Da kann man wirklich Oma mitbringen und die Kinder und dann kann man dich eben live wiehern hören. Ich erinnere mich gerne an unsere gemeinsamen Touren früher, immer die große Debatte, wenn du als Onkel Hotte, der Märchenerzähler mit dem dreckigen Unterhemd da saß, dass wir dich immer überreden mussten, nicht ins Publikum zu spucken. Das hat dich aber auch viel, sagen wir mal, Überwindung gekostet, es zu lassen.
Ja, Onkel Hotte hat immer als erstes auf die Bühne gerotzt und das kann man auch nicht so gut. Ich habe da zwar Zielrotzen zu Hause auch geübt, aber das ging ja manchmal auch so daneben. Aber es war dann auch immer ein großes Gejuchze, weil die Leute auch dann zum Teil genau das eben als sportliche Herausforderung gesehen haben.
Ausweichen.
Es waren andere Zeiten.
Ja.
Das war halt anders, ne, damals.
Aber vor Corona vor allem.
Wir versprechen, dass wir nicht rotzen und uns nicht gegenseitig irgendwo anal untersuchen werden, sondern eine schöne Podcast-Aufzeichnung machen am 18.05. in Berlin im Ernst-Reuter-Saal. Und da ein paar Tickets gibt es noch, aber es ist schon fast
ausverkauft. Wie läuft der Vorverkauf,
sagt man? Sehr gut, sehr gut. Also ist schon fast ausverkauft. Vielleicht legen wir noch einen Termin nach, aber das werden wir sehen. Also dann merkt ihr es ja, wenn noch ein zweiter da ist. Aber
auf jeden Fall am 18.
Du meinst, wenn ihr zum Beispiel durch diesen Aufruf hier, dem die Leute entnehmen können, dass es langsam knapp wird mit den Tickets für den 18.05., dass wir dann noch den 19., du musst ja verrückt sein.
Könnte sein.
Aber ich will jetzt nicht sagen. Es kann auch sein, dass sie jetzt sagen, aus Protest kauft jetzt keiner mehr eine Karte, dann war es das.
Oder geben die zurück,
weil sie gesagt haben, nee, das ist mir jetzt doch zu gefährlich, was ich hier alles gehört habe. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber wir haben ja auch deswegen vor, da auch vielleicht zu versuchen, mal wirklich neue Seiten an uns zu entdecken bei diesem Podcast, oder?
Ja.
Denn wir sind darauf hingewiesen worden.
Eine Hörerin, die Ute, weist uns darauf hin, dass sie sich einerseits freut, dass wir da mal live auftreten, aber sie regt an in einem noch freundlichen Ton, wir sollten uns doch auch mal thematisch mit der anderen Hälfte der Boomer-Bevölkerung beschäftigen.
Die dünnen.
In Klammern. Ja, ich weiß nicht, ob die alle dünner sind als wir, aber mit Frauen. Wir sollen uns mit Frauen beschäftigen. Und dann kommt allerdings noch ein zusätzlicher Satz, den ich ein bisschen verletzend finde, Ute. Auch wenn es ja in eurer Jugend wahrscheinlich nicht so leicht war mit Mädchen. Was soll das denn heißen eigentlich?
Bitte?
Vielleicht waren wir voll die Checker auf dem Schulhof. Kann doch
Bitte?
Sein. Kann doch also, sein.
Das ist aber, da gehe ich sogar von aus.
Also es sei denn, die Ute war auch auf dem evangelisch-stiftischen Gymnasium in Gütersloh, dann wüsste sie, dass ich
Probleme hatte.
Aber das kann sie gar nicht wissen. Sie kommt doch nicht aus Gütersloh, glaube ich nicht.
Also Ute, wirklich, das ist jetzt ein bisschen frech.
Wir haben auch Gefühle.
Okay, aber dass wir die weibliche Seite mehr entdecken sollen, ja, es stimmt, wir haben uns mehr, aber es liegt ja auch in der Natur der Sache, wir sind nun mal echte Kerle, wir sind nun mal taffe Guys, wir sind einfach, weißt du, wir sind einfach nur, Testosteron mit in Fleisch gegossen.
Du meinst, unter dem Wort Männlichkeit im Lexikon stehen unsere Fotos? Ich meine,
Ich glaube, nein.
Erstens war das nie so und zweitens, das hat dir vielleicht keiner gesagt, aber mit den Jahren werden wir ja alle zu, so, wenn man in Beziehungen ist, zu Unisex-Paaren, wobei der Mann die Frau ist und umgekehrt. Also unser weiblicher Anteil vergrößert sich eher. Ja, und bei den Damen ist es das Umgekehrte. Das ist der normale hormonelle Gang der Ereignisse. Aber wir nehmen Utes Anregung gerne auf. Sie ist mir nur etwas unkonkret. Was heißt denn das? Sollen wir mehr weibliche Gäste einladen? Sollen wir über feminine Frauenthemen? Was sind denn Frauenthemen?
Kleid tragen dabei der Aufnahme. Was wollt ihr? Bitte, wir nehmen wirklich Anregungen an von unseren weiblichen Boomerinnen. Wenn sie jetzt,
Boomerinnen heißt das.
Boomerinnen, ja, genau. Die lieben Boomerinnen, bitte
Boomerellas.
Sagt uns doch. Worüber sollen wir reden? Was hättet ihr denn gerne mal? Dann machen wir doch gerne vielleicht mal einen kleinen weiblichen Teil auf.
Wir hatten naiverweise angenommen, dass Frauen sich genauso für die nerdigen Filme und Serien interessieren, die wir toll finden und auch natürlich auch für die gleichen politischen Themen, wenn es da auf einmal doch so einen Graben der Geschlechter gibt. Ute, bitte etwas konkreter. Was wünschst du dir von uns? Wo ich hier recht gebe, mal selbstkritisch angemerkt. Wir hatten bis jetzt in den anderthalb Jahren, etwas mehr als anderthalb Jahren, die dieser Podcast existiert, genau einen weiblichen Gast, einen sehr guten,
ja,
mit Katrin der Frau Bauerfeind, aber das war der einzige Podcast.
Ich habe noch mit Anja Rützel mal statt dir gesprochen.
Ja, aber ich aber nicht dabei, das zählt das nicht.
Gilt als anderthalb, so okay. Vielleicht. Ne? Aber ja, bestimmt, wir haben Nachholbedarf. Wir geben es zu, wir sind demütig, wir haben Nachholbedarf und wir möchten gerne mehr erfahren. Wir möchten erfahren, welche Themen sind für die weibliche Zuhörerschaft bisher zu kurz gekommen. Dann werden wir uns darum kümmern.
Dieses Unterwürfige finde ich toll an dir neuerdings. Ja.
Sehr schön. Ja, so. Ich möchte mich einfach öffnen.
Sagen wir so, das wird wahrscheinlich die weiblichste Veranstaltung, die wir jemals gemacht haben. So hoch hänge ich die Latte, Kille jetzt mal.
Also, ne, wir sind aber wirklich sehr offen für Vorschläge und möchten da ein bisschen von euch ein paar Anregungen hören. Ja. So, aber jetzt mal was ganz anderes, apropos Anregungen. Welche Anregungen oder wer hat angeregt, das neue Trikot für die deutsche Nationalmannschaft zu entwerfen? Mm. Und dafür vor allem quasi auf mein Pink von meiner Fliege ja auch zurückzugreifen. Ist das, weil sie Mattscheibe-Fans sind auch und so? Das ist mein Pink.
Ja, das habe ich wohl gesehen. Ich fand den lustigsten Kommentar ich glaube, es war Franziska van Almsick, oder? Die am Wochenende irgendwie zitiert wurde mit Lavalampen schießen keine Tore. Das hat mir ganz gut gefallen, weil das stimmt schon. Die Farbe geht in die Richtung. Natürlich wird man jetzt in einschlägigen Foren auch lesen und das habe ich selber auch schon gesehen, dass dann irgendwie gelästert würde, das sei irgendwie zu feminin, aber das ist ja nun Quatsch. Ich finde es einfach hässlich. Es hat gar nichts mit feminin oder maskulin zu tun. Mir gefällt es nicht.
Dann komme ich jetzt mal mit einer konträren Meinung. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich finde es gar nicht so schlecht.
Ich hasse dich.
Ja, so.
So laufen Diskussionen
noch,
in Deutschland.
So kann man noch arbeiten. Das ist ja in Ordnung. Nein, ja. ich finde es ja ehrlich gesagt mal in diesem Falle jetzt ganz mutig, dass man einfach mal sagt, weil ich meine, wir waren immer auf Schwarz-Weiß gepolt, ne? Es war ja eigentlich immer
hier
weiß.
Hier geht es um das Auswärtstrikot, Oliver.
Ach ja, ist ja egal wie.
Das andere bleibt ja Schwarz-Weiß.
Also das bleibt Schwarz-Weiß, aber trotzdem so einfach mal was wagen. Und ich bin ja ein Freund von Pink, wie gesagt. Ich finde das ja eigentlich auch ganz schön. Und wenn das die anderen abschreckt, wenn die vielleicht so sich dann nicht trauen, ne, einen umzunieten oder eine Blutgrätsche, weil sie irgendwie, vielleicht stecke ich mich an der Farbe, kann ja auch eine positive Wirkung
haben. Also mich erinnert die Farbe übrigens in erster Linie, kennst du noch, was es in unserer Kindheit mal gab? Da konnte man das kaufen, in so einem Plastikeimer, Slime hieß das, ja. Das war so eine lila, pinke Masse, die gab es auch mit so Plastikwürmern drin, damit man sich noch mehr hihi ekelt. Das war exakt diese Farbe und das sah auch schon aus wie Giftmüll oder wie irgendein ein Überbleibsel aus der Farbherstellung. Und so kommt mir das jetzt auch vor. Also man muss, was du nicht ahnen kannst, also mit den Auswärtstrikots hatten wir oft schon Probleme. Also selbst 1990, als wir Weltmeister wurden, hatten wir so ein ganz hässliches Grün mit so einem Wabenmuster drauf. Das sah auch furchtbar aus. Also das war auch schon augenkrebserregend. Ja. Dann hatten wir eine Zeit lang immer schwarze Auswärtstrikots. Da hat man so ein bisschen so historische Assoziationen gehabt, die auch nicht nur schön waren. Deutsche ganz in Schwarz, wird der Gegner nervös. Aber Pink, das ist jetzt, also ich muss mal ehrlich sagen, ich bin da auch sehr konservativ. Das ist mir also was Trikots angeht, bei anderen Sachen ja nicht immer. Aber das ist schon ein sehr weiter Sprung von den bisherigen Auswärtstrikot zu diesem Ding. Also,
Ja, aber andererseits, wir wollen doch immer, dass sich mal was ändert. Und also jetzt nur mal, also erstens mal ein schöner Name dann für die deutsche Mannschaft könnte die rosa-roten Panther werden. Dann finde ich schon mal, ist ja sehr
okay,
cool.
Okay, da gehe ich mit.
Passt schon mal, ja. Ne? Das ist schon mal cool. Und das Zweite ist, wenn man schon Farbe, und du sagst schon, ah, grün hat mir auch nicht gefallen. So, dann Herr Meckelkopp, welche Farbe wäre denn genehm?
Was wäre denn schön? Ein schönes Leberwurstgrau
zum Beispiel. Schönes Braun, ja.
Ja, braun wäre ich jetzt auch dagegen. Aber,
Kackebraun.
Ja, oder ich meine, wir sind doch eine Wurstnation, so eine schöne Teewurstfarbe oder sowas.
Das ist ja auch so rosig.
Ja. Ich gebe zu, man kann es wahrscheinlich keinem recht machen. Sehen wir immer das Positive. Möglicherweise lenkt die Hässlichkeit des Trikots von der zu erwartenden Hässlichkeit des Spiels ab, weil man darf seine Erwartungen an dieses Turnier aus deutscher Sicht eh nicht allzu hoch schrauben.
Und ich sag dir das, wenn du das auf so einem richtigen Flatscreen in 4K siehst, ist es auf jeden Fall ein super Bild, weil du hast das Grün vom Rasen und dann hast du die schöne Pink mit den Verläufen. Und wie gesagt, das ist ja auch nicht nur Pink, es ist ja so ein Verlauf drin. Und wenn du den genau anguckst, wirst du bestimmt im Verlauf auch Teewurstrosa finden.
Ja, das stimmt. Außerdem, was ich zugeben muss, Verkehrssicherheit. Also wenn die zum Beispiel mit dem Trikot schon zur Arbeit radeln, werden sie früh gesehen von Autofahrern.
So, und falls eine Trecker-Demo gerade gleichzeitig ist und die auf den Platz rollen, dann wird man wenigstens auch nicht überfahren, nur die Gegner.
Die müssen ja nicht mehr demonstrieren, weil eine Meldung vom Wochenende, dass die EU jetzt Subventionen gar nicht mehr an irgendwelche ökologischen Bedingungen knüpft. Die Bauern haben gewonnen, nur zu deiner Info.
Jetzt gibt's gar nichts mehr für niemanden. So.
Gibt nur noch Geld für die Bauern, sonst nichts.
Danke, ja. Gut, also lassen wir doch mal, wann soll denn das erste Mal in dem Outfit gespielt werden, weißt du das?
Oh, gute Frage, vielleicht hätte ich mal den ganzen Artikel lesen sollen, statt nur ins Forum zu gucken. Ja. Ich bin ein bisschen durch, weißt du, das wirst du nicht verstehen, aber ich fühle mich ein bisschen verletzt, weil der Nagelsmann fürs nächste Länderspiel nur den Füllkrug aus Dortmund nominiert hat und alle anderen gucken in die Röhre. Vielleicht bin ich deswegen auch so sauer auf die Trikotfarbe, das will ich gar nicht ausschließen.
Ah, das, du bist einfach, da kommt nur so ein bisschen die kleine Diva durch.
Die Verletztheit auch.
Das ist so, das finde ich aber doof und so. Ja,
dann eben. Mag ich euch auch nicht mehr.
Nee, so, deswegen möchte ich jetzt lieber mal konstruktive Farbvorschläge. Entwirf du doch mal bitte für die nächste Woche ein neues Trikot für Deutschland, wie es wirklich schön wäre.
Der alte Ottowitz Hornhaut Umbra.
Ja, so ungefähr. Also deshalb, so groß ist das Farbspektrum nämlich gar nicht.
Nee, das stimmt, es ist endlich
und dann macht man mal was Neues und dann wird auch nur gemerkt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich finde es schön, weil Sie sich auch eben, ich sehe mich da ein kleines bisschen drin, meine Fliege, und dann sehe ich mich da spielen. Gut, das ist vielleicht jetzt kein gutes Omen.
Nein.
Muss ich sagen.
Ja, die sind aber auf schlechte Omen zusätzlich auch nicht angewiesen.
Gut, falsch, das stimmt.
Haken wir das ab. Wir haben weder von, einer von uns hat keine Ahnung von Fußball, beide keine Ahnung von Möbel, von Farb und Design. Nein. Also vergessen wir das einfach. Und gratulieren noch ein bisschen, bevor wir dann wieder in die echte Meldungssituation einsteigen. Patrick Duffy, diese Woche 70.
75.
Bobby Ewing. 75, Entschuldigung, ich wollte ihn Bobby jünger Ewing. Machen.
Und auch, bitte nicht nur Bobby Ewing, sondern er war auch der Mann aus Atlantis.
Richtig.
Weißt du noch, wie er Nacki immer aus dem Meer gestapft kam?
Lange vor Baywatch kam er schon aus dem Meer.
Ja. Ja. Eine von diesen Serien, die damals, die man auch geguckt hat, aber die doch ehrlich gesagt stinklangweilig war, oder?
Ja. Also das was war wirklich diese Phase, wo man einfach auch nicht die Wahl hatte. Deswegen hat man sogar das gehört. Aber der Mann aus Atlantis war wirklich Schrott.
Der auch hatte nach damaligen nur farbige Augen. Ne? Der hatte irgendwie, die Augen waren irgendwie so ein bisschen farbig. Und sonst konnte er doch nichts. Oder? Nein. Also außer ohne Sachen stehen und musste immer wieder ins Wasser.
Also wenn man bedenkt, was Aquaman alles kann, ist das schon ziemlich erbärmlich. Ja.
Deswegen hat man ja auch immer die Witze gemacht über Aquaman und so. Da hat man ja nie dran geglaubt, dass das werden könnte, weil man hatte immer nur den Mann aus Atlantis vor Augen. Das war gar nichts. Die Serie war echt gar nichts. Aber trotzdem, 75.
Er bleibt ja Bobby Ewing, der Mann, der aus der Dusche kam und alles nur geträumt hatte. Glückwunsch von uns. Ebenso könnten wir diese Woche mal fragen, how much is the Geburtstagstorte?
Yes, ne? Hyper, Scooter, hyper.
Hyper, hyper.
H.B. Baxter, der 60 wird.
Ja. Wow. Sieht man auch.
Cool.
Er war ja immer schon ergraut, freiwillig.
Warst du denn früher Scooter-Fan?
Nein. Also Scooter konnte man wirklich, also meiner Meinung nach, haben wir, wenn überhaupt, ironisch gut gefunden oder im Frühstücksradio damals zitiert. Ja. Aber ich wäre jetzt nicht auf ein Konzert gegangen, muss ich ehrlich sagen.
Nein, ich auch nicht. Und ich habe auch irgendwie immer Probleme gehabt, also das ist überhaupt nicht meine Musik, ich kann wirklich gar nichts damit anfangen.
Ich würde sogar das Wort Musik kurz zur Debatte stellen wollen.
Ja, also Geräusch.
Geräusche.
Es war Geräusch, was mir eher immer so auf den Sack ging. Andererseits ist es natürlich auch trotz alledem, trotz dieser brachialen Art von Geräusch, die man da hört, so eine gewisse Ironie mit How Much Is The Fish und ähnliches war ja schon drin und ich war dann doch überrascht zu lesen, dass für ihn Vorbild ja The KLF war, die wir wiederum beim Frühstücksradio ja auch sehr viel benutzt haben, gerade für Jingles und so weiter. Und das hätte ich jetzt irgendwie gar nicht so gedacht.
Weil nee, ich dachte, das hätte ich auch nicht gedacht.
Das war einfach die Müllabfuhr beim Unfall oder so, habe ich gedacht, wäre vielleicht das gewesen. Was.
Ich habe ihn auch immer beneidet. Also ich meine, dass man einfach dann auch einen Beruf daraus macht, dass man da so Sachen ruft, unterlegt von Rhythmen, ist doch toll. Eigentlich ist auch ein gewisser Neid immer dabei gewesen.
Ja, aber sonst privat immer sehr lustig, fand ich, wenn ich ihn irgendwo in irgendwelchen Shows und so gesehen habe. Ich kenne den Herrn Baxter jetzt nicht persönlich, aber das fand ich eigentlich immer ganz, ganz witzig.
Aber du hast ihn in Sendungen angetroffen.
In Sendungen gesehen.
Ach so.
Also sag ich nur, ich habe ihn noch nicht persönlich getroffen. Aber ich dachte,
er hätte gemeinsam Backstage Drogen eingeworfen oder sowas.
Nein, das nicht. Nein, ich war auch noch nie auf einer seiner legendären Partys. Ich habe nur immer viel davon gehört und dachte immer, ganz lustig. Aber musikalisch kommen wir da, glaube ich, nicht zusammen, muss ich
ehrlich
sagen.
Du bist sogar zu uncool für H.B. Baxter.
Ich bin zu uncool für H.B. Baxter, ja. Und das ist, aber übrigens, wo du sagtest, Patrick Duffy, 75, ne? Auch 75, nur mal so als Vergleich, ist ja Michael Hartl von Marianne und Michael geworden.
Wahnsinn.
Die sind beide eine Generation. One Generation. Auch cool, ne?
Unterschiedlich gealtert, würde ich mal sagen. Das ist ja immer erschreckend, wenn du dann deine eigene Alterskohorte triffst und siehst so deutlich älter aus. Ich weiß das immer noch, wie früher, er war ja 3 Jahre mein Chef, wie enttäuscht Rudi Carrell immer war, wie viel besser der exakt gleichaltige Udo Jürgens ausgesehen hat. Sowas tut immer richtig weh.
Tut richtig weh. Aber es ist natürlich auch ein bisschen unfair, wenn du überlegst, dass du eben der eine ungefähr im gleichen Alter nackt aus dem Meer kam mit farbigen Kontaktlinsen und du aber schon in Trachten mit Dürndl, der Frau daneben und so.
Dafür hat er Marianne abgekriegt.
Volksmusik gesungen.
Dafür hat er Marianne abgekriegt und Patrick Duffy nicht.
So da hat sich das alles doch schon gelohnt, das ist richtig. Und wer auch noch 60 wird,
und das ist die Droge, auf die wir stehen.
Richtig.
Ne? Nicht Ecstasy, Nutella 60 Nutella. Jahre.
60 Years of Nutella.
Ja.
Oh, herrlich. Ja, ist leider schweinegeiles Zeug, muss man ja sagen.
Finde ich auch. Also es gibt, wenn man dann über die Jahre auch im Ausland, beispielsweise in Frankreich, andere Schokoladenaufstriche probiert, merkt man, dass es eine echte Steigerung zu Nutella gibt. Aber sagen wir mal, wenn wir jetzt einmal mal zurückreisen in unsere goldenen Jahre, die 80er und 90er, da war das für mich auch geschmacklich der Marktführer. Ich sage nicht, dass wir jetzt eine Palette von denen kriegen, das will ich gar nicht, von der Firma bestimmt nicht. Aber ich fand sie zum Beispiel, muss ich jetzt einfach mal sagen, ist nur meine ganz persönliche Meinung, ich fand zum Beispiel leckerer als, wie hieß das, Nusspli, war mir zu süß, eindeutig zu süß. Und dann gab es noch Nutoka von Aldi, jetzt haben wir 3 genannt, das müsste reichen eigentlich. Ja.
Ich weiß auch Nusspli und dann gab es doch das eine, was schwarz-weiß war mit den Streifen.
Ja, aber da das weiß ich nicht mehr, wie es heißt.
Komme ich auch nicht auf den Namen und so. Und auch und dann gab es natürlich oder gibt es inzwischen ja auch hunderte von Nobel-Marken und anderen Marken. Also sowohl auch nachgemachte, aber dann auch ja noch diese Nobel-Sachen. Und die sind auch alle lecker und ist auch alles gut. Aber ich finde auch, Nutella muss man leider zugestehen. Es ist ja nicht schön. Und es macht ja leider nicht so schlank und sportlich, wie die Nationalmannschaft es uns immer hat glauben lassen.
Die früher dafür geworben hat, was man sich heute auch nicht mehr vorstellen kann.
Scheibenweise haben sie es gefressen.
Wegen der 5 lebenswichtigen Bausteine. Sie mussten das, es ging ja ums Überleben, verstehst du das denn?
Es war ja nur für die Gesundheit. Ja. Das war ja auch das Schöne, dass Nutella einem wirklich lange Zeit, also wie all diese Produkte, auch von der gleichen Firma, wie auch Kinderschokolade und ähnliches, dass sich das so ins Gehirn gefressen hat bei ganz vielen, dass man immer denkt, aber so ungesund ist das auch gar nicht, weil das hat ja ganz wichtige Mineralstoffe da drin.
Ja, und Eisen und Aluminium und Asbest und ich weiß gar nicht.
Gute Milch.
Also ich meine, alleine, dass man durch, dass der Werberat und dass das ethisch damals okay war, irgendwann sind ja die Auflagen für alle Produkte strenger geworden, einfach zu behaupten, dass das andersweise gesund wäre oder gar, dass da lebenswichtige Bausteine, weil das heißt ja, wenn ich es nicht nehme, kann ich nicht überleben. Was für ein Irrsinn, dass das erlaubt war, wirklich.
Ja, und dass das also überhaupt, nur weil ein Hauch von Vitamin irgendwo zu finden ist, was sie vielleicht noch künstlich, also so ein, kannst du das dann raufblaufen, wie, dass da auch etwas essbar ist, etwas, was die, also für den Menschen überlebensfähig überhaupt ja, macht, dass das drauf ist. Und damit wirbst du dann.
Ja, ich meine, aber eine Zeit lang war ja alles erlaubt, dass irgendwie Joghurt sagen durften, dass sie eigentlich ein Abführmittel sind, dass man davon fantastisch kacken kann und so. Das war ja eine Zeit lang durftest du ja quasi alles behaupten und dann auf einmal durfte man nur noch behaupten, was wirklich wissenschaftlich zu beweisen war. Ärgerlich für die Agentur.
Ärgerlich. Ja, das war dann, das war blöd. Da musstest du dann irgendwie immer nur zeigen, wie glücklich dich und wie fröhlich dich das macht und was du dann für einen super Hecht bist, wenn du irgendwie das frisst. Aber früher war es Jogurette, dafür bist du nachts aufgestanden, wurdest dann Tennis-Profi. Jedenfalls war vor allem für die Frauen die Kinderschokolade mit der guten Milch, mit dem Besten aus der guten Milch von den glücklichen Kühen oder von lila Kühen, wenn wir an Milka denken und so, das war ja auch immer noch herrlich. Und alles war aber irgendwie doch gesund.
Ja, ich habe auch geliebt diese Werbung noch aus den 80ern, wo die eine Mutter die andere Mutter anranzt, dass sie sich nicht wundern muss, wenn die Schulbrote immer wieder zurückkommen. Gibt den Kindern doch, was ihnen schmeckt. Also gebt ihnen Milchschnitte, damit sie garantiert übergewichtig werden. Aber das hat man damals alles geglaubt.
Ja. Milchschnitte war auch so ein Ding, genau. Als das auf den Markt kam, weil ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, aber wir hatten halt so einen kleinen Schulkiosk, ne, wo du immer deine Milchprodukte kriegen konntest, also Bananenmilch, Vanillemilch, normale Milch und Kakao,
genau.
Was auch als gesund eben dir verkauft wurde. Und dann gab es irgendwann auch die Milchschnitte und dann dachtest du, okay, so schlecht ist das nicht, weil oben hatte es so diesen Eindruck von Vollkornbrot. Ne? Ja. Das haben sie nachgemacht, nur den Look.
Den dunklen Look, da war gar nichts Vollkorn. Ja.
Und da drin war dann Milch, also so eine Milchpampe.
Es ist ja das heute noch so, du tust so, als gäbe es das Produkt nicht mehr.
Ja, aber ich habe es jetzt, muss ich sagen, seit ein paar Wochen nicht mehr gegessen. Aber nur von früher, dass ich wirklich so die ersten Male dachtest du, oh, und dann war das eben auch mit den Vitaminen drauf und mit allem, da dachte man dann erst, oh, da tue ich mir aber was Gutes.
Ja, also der Schulkiosk ist sowieso ein Kleinod unserer Vergangenheit. Das hat bei uns der Hausmeister gemacht, aus seinem Fenster, glaube ich, sogar seiner Hausmeisterwohnung heraus, das zum Schulhof rausging. Und der Hausmeister, Herr Killisch hieß der, glaube ich, der hat auch eine ganze Zeit lang als super gesundes Pausenessen konntest du dir ein Brötchen mit einer Heißwurst drin und dann Klack Senf oben drauf. Und wenn dir das zu teuer war, hast du einfach Brötchen mit Senf gefressen. Das war die Wurst des armen Mannes. Und dann ganze Pausen hat man sich wirklich mit Heißwürstchen, also das war sicher auch nicht so gesund nach heutigem Verständnis.
Das war auch bei uns auch der Hausmeister und wir hatten gegenüber noch einen Kiosk und da war das Besondere, da konntest du ein Brötchen mit einem Schokokuss da drin, also den einfach reingepratscht ins Brötchen, diese Mompe, diese Klebemompe da drin.
Ja, natürlich, der Schulbäcker hatten wir auch, war eine Straße weiter, da durften dann nur die Oberstufenschüler hin, weil die anderen durften das Gelände ja nicht verlassen. Und der Bäcker, das war, ich weiß nicht, haben wir das hier nicht sogar schon erzählt, das war auch so ein Typ im dreckigen Unterhemd, der dann, egal wie politisch korrekt man sich selber schon Anfang der 80er ausgedrückt hat, der dann einfach für einen nochmal laut gerufen, alles klar, eingequetschter Endpunkt, sage ich jetzt mal. Und man dachte schon 1982,
ist irgendwie
okay, ist das nicht. Hier ist die Mark.
Hat man sich aber sowieso gefragt, warum alles dann eben mit diesem Wort versehen wurde, was einfach nur irgendwie einen Schokoüberzug hatte oder so. Auch beim Eis und bei allem, das habe ich mich schon damals immer gefragt, was das soll. Aber da, und es war aber einfach akzeptiert. Es hat jeder gesagt und gerufen und gemacht.
Gut, es kriegt direkt einen Hustenreiz vor, wegen der schlimmen Erinnerung. Aber ich meine, all das, alle diese leckeren Pausenbrötchen, genau wie das Geburtstagsprodukt aus Schokocreme, ist das Geheimnis unserer heutigen Bikini-Figur. Deswegen
es hat uns nicht geschadet.
Doch.
Guck mal, es kommt noch hoch jetzt alles. Da sind jetzt aber wirklich Erinnerungen bei dir. Ja,
das ist psychosomatisches Husten.
Hochgewürzt.
Dass ich damals nicht in der Schlange beim Bäcker gesagt habe, Obacht, so nicht. Wir boykottieren diesen Laden, weil er dieses Produkt verkauft.
Hab ich ist das denn wirklich so gesund, wie das da draufsteht? Herr Hausmeister?
Ach so, nee, ich meine jetzt bei dem Bäcker, der das den gequetschten
Endpunkt. Ach so, das war der. Jetzt waren wir schon wieder. Ich bin schon wieder zurück.
Da wäre ich natürlich eigentlich als politisch bewusster Bürger gefragt gewesen zu sagen: Haltet ein, liebe Klassenkameraden, wir dürfen ein Produkt, das so heißt, nicht kaufen.
Ja.
War eine andere Zeit. Apropos gratulieren, wir gratulieren in Anführungsstrichen und alles andere als herzlich Wladimir Putin an diesem Montag, wo wir aufzeichnen, zu, es wird wahrscheinlich noch mehr, wenn die weiterzählen, 87,9% bei der Wahl in Russland.
Toll. Ja, ich glaube, er war jetzt schon bei 104, war er
ja,
eben
schon. Am Schluss war er schon bei 104. Ja.
Ich finde es auch ein bisschen, ich finde es jetzt auch ein bisschen blöd, dass wir ihm jetzt erst gratulieren. Ich finde, cool wäre es nur, muss man ihm eigentlich, hätte man ihm letzte Woche ja schon gratulieren müssen.
Ja, ich habe eine lustigerweise eine Schalte gesehen zu Welt-TV, Nachrichtensender, wo der Moskau-Korrespondent von denen das relativ präzise vorausgesagt hat, gesagt, ja, das werden so 72% Wahlbeteiligung, sind das glaube ich 73 und so 83-84%. Und genauso oder fast genauso ist es gekommen. Und das ist eigentlich ja schon amüsant, wenn man bedenkt, also gar nichts ist amüsant an Putin, aber ich finde es schon ein Zeichen von in Wirklichkeit Angst und Nervosität, dass er am Ende nur noch gegen drei Pappkameraden, die ihn alle nachweislich toll finden, als sogenannte Gegner angetreten ist. Also wenn du bedenkst, was der für ein Unterdrückungsapparat zur Verfügung hat, dass der trotzdem so nervös war und so einen Schiss hatte, das ist schon eigentlich fast das einzig Ermutigende an dem Grusel da.
Ja, und das Einzige ist, dass man sagen kann, okay, es muss jetzt nicht nochmal irgendwie teuer Nachwahlen geben, wie zweimal in Berlin oder so, weil man sagt, oh, da ist was nicht ganz korrekt ausgewählt worden.
Das stimmt, ja.
Das müssen wir nochmal machen. Ja. Hey, das gibt's nicht.
Nee,
das
muss man auch mal positiv sehen. Das ist richtig. Nee, eine Nachwahl gibt's nicht. Ja, nein, ja, ich habe gelesen, dass also ihm war wohl, warum auch immer, war ihm wohl auch eine hohe Wahlbeteiligung wichtig. Es kann sein, das mutmaßen einige Experten, dass er jetzt, nachdem er es ja 2 Jahre geschafft hat, so die großen Zumutungen des Krieges von einem Großteil der Bevölkerung seiner eigenen fernzuhalten, nicht der ukrainischen, aber seiner eigenen, bis auf so ein paar arme Schweine, die dann entweder für viel Geld oder zwangsweise da rekrutiert wurden, aber so die normaleren reichen Bürger im Zentralrussland und Moskau haben ja gar nicht so viel mitgekriegt bis jetzt und man fürchtet, dass sich das vielleicht ändert, dass er entweder jetzt doch massiv Steuern erhöht oder doch nochmal richtig Leute einzieht. Und dass er das vielleicht verbinden will mit, aber guckt mal, 87,9% wollten das ja so. Ne?
Ihr wollt es ja. Ich habe auch nur gelesen, weil ich es auch immer natürlich immer interessant finde, also wie kommt es dann zu solchen Zahlen, wer wählt und wie geht das? Und fand ja ganz spannend, dass da waren letztens einige Korrespondenten ja auch im Fernsehen und so zu hören, die eben erzählten, wie es so zum Teil gewählt wird. Und spannend fand ich, dass zu einem Großteil ganze Fabriken oder Firmen eben, oder also Fabriken vor allem, also die ganzen Mitarbeiter zusammen zur Wahl gefahren werden, dort wählen müssen und dann auch dann gezwungen werden, dass sie Beweisfotos
Screenshots
ja,
oder
Screenshots
sowas
machen, was sie gewählt haben und dass sie richtig gewählt haben und wenn nicht, dann tschüss. So auch einfach.
Ja, ja also da wurde massiv Druck aufgebaut, wohl auch gerade in den Betrieben, also dass man dann wirklich auch als Gruppe das erledigt und auch nachweist. Also es reicht dem Regime offenbar nicht mehr, dass die Leute einfach die Schnauze halten, sondern sie müssen jetzt rund um die Uhr scheinbar dokumentieren, wie geil sie Putin finden. Ne? Also das ist leider sehr niederschmetternd und lässt nichts Gutes ahnen für die nächsten Jahre. Zumal ja in Deutschland die zunehmende, ja, wie soll man sagen? Also, oder andersrum, die Bereitschaft der Ukraine uneingeschränkt zu helfen, lässt sehr nach. Also wir haben es jetzt ja wieder bis in die Regierung, ne, hast du auch gelesen, der große Zoff um Herrn Mützenich, Fraktionsvorsitzender einmal in der SPD, nicht irgendwer, der im Bundestag letzte Woche mal vorgeschlagen hat, man müsste doch jetzt auch mal übers Einfrieren des Konfliktes reden. Das klingt auch für den Laien erstmal sehr vernünftig und man denkt, was soll denn die Aufregung? Jeder will doch Kriege einfrieren. Aber einfrieren hieße eben auch den jetzigen Frontverlauf einfrieren. Dann ist mal ein Fünftel der Ukraine weg. Und einfrieren heißt für die Leute, die auf der falschen Seite, nämlich auf der russischen Seite wohnen, nachweislich ethnische Säuberung, Unterdrückung, Kindesverschleppung, Vergewaltigung. Und dann ist es natürlich echt, ich sag mal, mindestens unsensibel, dieses Wort zu benutzen. Und das ist jetzt noch die höflichste Formulierung, die mir dafür einfällt.
Aber unsensibel war es ja auch vom Papst, der das ja auch in die Richtung schon.
Der Mut zur weißen Fahne.
Ne? Ja, der Mut zur weißen Fahne, der, also wie ja auch gesagt wird, erstens, die weiße Fahne wird nicht anerkannt. Und der Mut zum Aufgeben heißt es ja einfach nur und eben zum Akzeptieren, was bisher geschehen ist. Und das ist einfach, ich weiß nicht, finde ich auch nicht der Vorschlag, den man an dieser Stelle hier machen sollte.
Nein, und natürlich habe ich auch Verständnis für jeden, der so denkt, oh, jetzt ist auch mal irgendwann gut und so, aber man darf ja nicht vergessen, also Kriegsmüdigkeit in der Ukraine könnte ich sogar noch verstehen, die kämpfen um ihr Überleben und da kommen täglich Alarmmeldungen wegen Drohnen und so. Hier in Deutschland, ja, ist halt Energie teurer geworden. Also Wir sind nicht in der Position, denen zu sagen, wann sie zu verhandeln haben, immer noch nicht. Und wenn sich jetzt auch noch Gerd Schröder zu Wort meldet, wie ich heute Morgen gelesen habe,
ganz gefährlich.
Und Scholz lobt, kann ich nur sagen, oh Mann, von dem will man nicht gelobt werden. Also nein. Das ist kein gutes Zeichen. Also
nein,
ich glaube,
definitiv nicht.
Ich glaube, für diese Entscheidung mit dem Taurus ist er jetzt explizit gelobt worden, der Scholz, von Gerd Schröder und von der AfD. Das ist jetzt keine Fangroup, die man gerne hat. Also ich hätte die nicht so gerne.
Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und ich finde eben auch, das ist das Traurige, dass das eben dann von außen betrachtet wirst du, also kommt irgendwann die Kriegsmüdigkeit und eben dieses Gefühl von, ja Mensch, warum findet es denn jetzt kein Ende und warum wird es denn nicht besser und jeder möchte in Frieden, aber man muss wirklich immer eins bedenken, wenn das eben, wenn über Einfrieren oder über Sonstiges geredet wird, dann heißt es ein Akzeptieren des bisher Geschehenen und das kann so nicht funktionieren und das ist einfach auch nicht mehr als ein, ja okay, war jetzt nicht ganz in Ordnung, aber Ja, dann akzeptieren wir es halt. Und das ist genau das Signal, was eben nicht nach draußen gehen kann. Es darf auch nicht das Signal sein, wie man kann es ja mal versuchen. Und das
ja, Putin hat das ja im Grunde schon Lügen gestraft. Also wenn immer behauptet wird, ja, redet doch mal mit ihm, warum redet ihr nicht mehr mit ihm? Dann versucht doch mal in Verhandlungen zu treten. Erstens ist das natürlich über die verbliebenen diplomatischen Kanäle permanent versucht worden. Und zweitens hat er jetzt selber gerade, also Putin, ein Interview gegeben im russischen Fernsehen, wo er wörtlich sagt, ja, jetzt, wo denen die Munition ausgeht, verhandeln wollen, ist ja wohl lächerlich. Also damit macht er aber auch die Leute lächerlich, die immer behaupten, man könne doch morgen anfangen, mit ihm zu verhandeln. Warum soll er verhandeln, wenn er sich auf militärischem Wege nicht nur ein Fünftel, sondern in seiner Logik die ganze Ukraine holen kann? Und das ist ja sein Ziel. Medvedev, sein mittlerweile schlimmster Propagandist, hat er gerade nochmal irgendwie getwittert. Ich weiß nicht, so 5 bis 7 Punkte, die die Ukraine erfüllen muss. Und 2 Punkte davon waren totale Kapitulation und sie müssen aufhören, als Staat zu existieren. Das sind ja ganz tolle Verhandlungen, muss ich mal sagen. Ja,
also, eine sehr gute Verhandlungsbasis erstmal, um einen Kompromiss zu finden.
Sie müssen sich entschuldigen.
Ja. Ne? Müssen ihr alles abgeben. Akzeptieren. Ne, ja. Und noch Blumen schenken. Nein, also das geht natürlich so nicht. Aber das wird uns leider noch lange beschäftigen. Und deswegen wurde jetzt eben ja auch vorgeschlagen, weil man merkt, wie sowohl nicht nur jetzt der Krieg gegen die Ukraine, sondern alles, was irgendwie dazwischen durchkommt, vielleicht sollte man in der Schule auch mal darüber nachdenken, dass man schon Krise als Schulfach einführt, mehr oder weniger.
Das ist wiederum ein Vorschlag unserer tollen FDP-Bildungsministerin, Frau Stark-Watzinger. Sie möchte Zivilschutz in der Schule, also dass das mehr geübt wird. Die Kinder sollen mehr über Krisenprävention lernen und auch wie man sich bei akuten Krisen und im Kriegsfall verhält. Also das ist, also es ist ja auch nicht so, dass unsere Schulen nichts zu tun hätten. Also ich weiß nicht, welche Aufgaben, die ansonsten der Staat liegen lässt, sonst noch bei Schulen abgelegt werden. Also sie sind ja noch dabei, die Folgen der Corona-Zeit aufzuarbeiten. Und jetzt sollen sie mit den Kindern üben, wie man unter den Tisch krabbelt oder was habe ich mir da vorzustellen?
Das ist das Schwierige. Ich glaube, also ich sag mal so, der Vorschlag in der Schule auch über aktuelle Probleme zu reden, ist ja kein falscher. Also einfach mal zu sagen, wie wir
das
können
passiert
auch
ja.
Mal, ja, das, ja, ich hoffe, dass es passiert. Ja, und auf jeden Fall muss das auch öfter passieren. Und da ist es auch ganz richtig, aktuelle Krisen anzusprechen und mal so. Aber jetzt eine wirkliche, also so eine Krisenvorbereitung, wie gesagt, oder wie du ein guter Prepper wirst und was du dir vielleicht schon für Krisensituationen vorbereiten sollst, und ich weiß ich auch nicht, glaube ich, ist nicht das richtige. Ist nicht das richtige Schulfach, was ich mir so darunter vorstelle. Ne?
Na, es ist vor allem zynisch, weil derselbe Staat nicht in der Lage ist, zum Beispiel genug Zivilschutz über Bunkerplätze zur Verfügung zu stellen. Ja, das ist ja, die Bunker sind ja zum Teil zurückgebaut worden seit dem Kalten Krieg. Die sind verkauft worden. Ich glaube, in Düsseldorf gibt es ein super schickes, teures Wohngebäude, so designmäßig aufgepimpt, was mal ein Bunker war. Es gibt jetzt kaum noch Bunker. Und nur mal zum Vergleich, in der Schweiz sind es, glaube ich, wirklich, sind 100% der Bevölkerung im Ernstfall mit Bunkerplätzen versorgt. Also das schafft man nicht, aber gleichzeitig redet man mit den Kindern über Zivilschutz und das finde ich dann schon im Vergleich doch wirklich.
Vielleicht ist ja auch einfach gemeint, die Kinder schon drauf vorzubereiten, zu sagen, also nur, dass ihr wisst, wenn was passiert, dann können wir euch gar nicht helfen. Wir haben gar keine Bunkerplätze.
Ach so, sie einfach traumatisieren. Ja,
ist eine gute Idee. Ist so einfach wie, weil, wisst ihr, dann legt euch einfach, und unter den Tisch kriechen bringt auch gar nichts, wenn die Atombombe hochgeht, wie was früher in den 50er oder 60er Jahren in Amerika noch erzählt wurde. Ne?
Mach eine Zeitung über den Kopf.
Ja, Zeitung über den Kopf und dann irgendwie die unter den Tisch. Sondern legt euch einfach auf den Boden, steckt die Füße hoch und gebt auf, weil es hat gar keinen Sinn. Da muss man die Kinder halt jetzt, ist das gemeint?
Vielleicht will man die einfach frühzeitig demoralisieren und sagen, alles wird furchtbar.
Ja, sowieso
das geht, das andere Schlagzeilenthema des Wochenendes hat ja mit der anderen Doppelnamenfrau zu tun. Ich kriege die auch immer durcheinander. Es gibt ja Stark-Watzinger, das war die jetzt mit dem Zivilschutz, und dann nicht zu wechseln mit Strack-Zimmermann von der FDP, die am Wochenende auch für Spott gesorgt hat wegen ihrer, sie ist ja Spitzenkandidatin der FDP und hat jetzt ihre Plakate vorgestellt. Hast du das gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Die Plakatkampagne von Strack-Zimmermann, die ja zum Beispiel auch sehr stark, was ich ja nachvollziehen kann, für Taurus und sowas eintritt, aber ihre Plakate, eins ist Oma Courage mit ihr drauf. Sie ist Großmutter, muss man sagen. Mhm. Und das zweite Eurofighter. Sie. Also sehr martialisch, sehr martialisch. Also im Gegensatz zu den Trikots der Nationalmannschaft eine ganz klare Botschaft von Verteidigungsbereitschaft. Aber Oma Courage ist schon ein bisschen peinlich, weil man merkt, dass die Werbestrategen der FDP das Stück von Brecht offensichtlich entweder nicht gelesen oder nicht verstanden haben, weil da geht's ja gerade, die Figur ist ja keine positive Figur, ist ja eine Kriegstreiber-Tante oder nein, eine Kriegsprofiteurin, die ihre Kinder verkauft an den 30-jährigen Krieg. Und das ist dann, muss ich auch sagen, ich weiß nicht, welche Werbeagentur das gepitcht hat, aber da würde ich auch sagen, jeder Euro war einer zu viel.
Es klingt aber nach Kultur und sie denken immer, auch unsere Wähler, die haben auch keine Ahnung.
Ja, und es klingt schön selbstironisch, klingt, wegen Oma und so. Und so. Ja, ja. Aber jetzt habe ich irgendwo gelesen, sie hätte jetzt behauptet, sie hätte da gar nicht so sehr an das Brecht-Stück gedacht, wo ich auch denke, woran denn sonst? Da hätte auch Oma Beimer draufschreiben können oder so, keine Ahnung, was soll das denn Oma, sonst sein?
Nein, weil es soll auch nicht Oma Courage, sondern es soll Oma Courage sein.
Ja, Oma Courage.
Oma Courage. Ja. Oma Courage. So ist das nämlich gedacht. Ja, das ist zufälligerweise auch noch ein Stück, aber so ähnlich klingt. Mein Gott, Zufall. Man kann nicht alle Bücher kennen.
An sich finde ich sie aber schon immer gut. Also ich meine, man muss es ja auch mal so betrachten. Eine Frau, die es schafft, sowohl Friedrich Merz als auch Olaf Scholz wütend zu machen, hat ja schon auch viel richtig gemacht. Das sollte man ja auch mal lobend anerkennen, finde ich.
Das muss man auch sagen. Aber die Plakate sollte man vielleicht trotzdem nochmal überdenken.
Ja, also wie gesagt, man müsste mal die Agentur fragen, was die Idee war. Ja. Zu spät. Die Dinger sind jetzt in der Welt und sie hat sich schon vorgestellt, da muss man jetzt mitleben. Ja. Wollen wir zum guten Schluss nochmal auf
über was Schönes reden.
Ein popkulturelles Thema kommen. Das Einzige, wo man uns irgendeine Expertise zutraut. Ja. Das Thema Sequels. Und zwar deswegen, weil ja diese Woche endlich mal wieder ein Ghostbusters-Film ins Kino kommt.
Ghostbusters! 40 Jahre wird Ghostbusters.
Who you gonna call?
In diesem Jahr, ne? Und es kommt wieder ein Sequel. Nach vielen Sequels. Man muss ja die Sequel-Geschichte oder die Ghostbuster-Geschichte auch mal erzählen. Es gab Ghostbusters, dann gab es mal Ghostbusters 2. Dann sollte es irgendwann mal einen dritten geben. Der kam nie zustande. Verwichste Geschichte, sowas passiert manchmal halt. Und dann eine Serie gab es dann lange Zeit. Also es gab Cartoon, also Zeichentrickserien.
Ja.
Und dann gab es den Versuch eines Reboots mit Frauen wiederum.
Ja.
Und dann gab es, weil der nicht so funktioniert hat, wie man dachte, gab es dann wirklich eine Neuerzählung quasi aber der Geschichte, wo dann aber wirklich auch die noch lebenden alten Original-Ghostbusters als Gäste quasi noch mit vorkam, Afterlife. Und jetzt kommt Frozen Empire, ein neuer Ghostbusters-Film, wo auch die alten Ghostbusters,
die noch
sowie
da sind,
die neue Generation gemeinsam auftreten sollen. So,
genau, Paul Rudd meets Bill Murray und wie sie alle heißen. Ja, der Trailer, den finde ich schon relativ vielversprechend. Ich glaube, die Kritiken, vielleicht weißt du mehr, sind gar nicht schlecht, ne?
Es ist jetzt, also geht ja jetzt, kommt ja jetzt erst irgendwie.
Ja, aber von den Journalisten, die es schon gesehen haben, war es, glaube ich, sogar ganz positiv. Also es wird immer der Vergleich natürlich mit dem Original kommen und dann, weil wir ja als Boomer auch dazu neigen, unsere Jugend zu verklären, wird man immer sagen, kommt nicht ans Original ran. Hat möglicherweise auch mit einer allgemeinen Verklärung der 80er zu tun. Das geht mir sowieso immer ein bisschen auf den Senkel und wer dabei war, weiß, es war nicht alles gut. Also
nein,
und sage ich ja immer auch an dieser Stelle, Musik Tut mir leid, ich weiß, dass sich da draußen viele aufregen. War nicht das beste musikalische Jahrzehnt. Und im Kino schließe ich mich Herrn Tarantino an, der auch schon mal gesagt hat, es gibt nur eine Handvoll tolle Filme aus den 80ern. Er hat leider vollkommen recht, meiner Meinung nach.
Ja, also ich glaube, es ist weder so, dass es richtig toll und richtig, also ich fand sowohl von der Musik als auch von Kinos, es sind wirklich einige großartige Klassiker entstanden, aber es war auch nicht alles so toll. Die 70er und so waren auch nicht besser. Es ist halt jedes, so hat es halt jedes Jahrzehnt.
Ja. Nein, das stimmt nicht, Also weil es geht ja nicht nur darum, welchen Film man selber gut fand, sondern auch welches Jahrzehnt welche, sagen wir mal, Innovationskraft hatte im Kino. Und die 70er waren wie eine Kreativitätsexplosion, wo auch unterschiedlichste Genre, also sowohl, sagen wir mal, mainstreamige Sachen, aber auch abgefahrene Sachen von Kubrick bis, ich weiß nicht, also 70er, also das nennt man ja auch New Hollywood, den Übergang von den späten 60ern in die 70er, das war wirklich total extrem kreativ. Und die 80er war dann sozusagen, was ich ja auch gar nicht jetzt per se schlecht finde, aber es war halt die Rückkehr des Kommerzkinos mit tollen Sachen, die wir auch gerne gesehen haben, aber wo dann diese andere Art von, sagen wir mal, mutigerem oder innovativen Film ein bisschen eingepennt ist. Also das kann man schon unterscheiden, finde
ja,
ich.
Ja, kann man vielleicht, also wenn es kommt drauf an, von welcher Seite des Kinos du es betrachtest, ja. Sagen wir es mal so. Aber jetzt fragen wir, sag mal, wie ist denn deine persönliche Einstellung zu den Ghostbusters?
Ich fand es super.
Warst du Fan immer?
Ja.
Allen Filmen oder welche haben dir gefallen, welche nicht?
Ja, da war es schon so, dass man natürlich selbst in unserem damals noch teenagerigen Alter gemerkt hat, dass der zweite Film dann natürlich wie immer die Muster des ersten so aufnimmt. Aus der heutigen Sicht waren die Effekte auch so mittel, aber für damals halt sensationell, muss man mal sagen. Ich war immer schon Fan von Bill Murray, allein deswegen habe ich super gerne geguckt. Ich mochte die Figuren. Also ich war definitiv Fan, auch weil der Film halt zu dieser hemmungslosen Albernheit gestanden ist. Also der What you see is what you get. Und das war halt alberner Spaß für Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Das schaffen nicht viele Filme.
Es war so eine spezielle Art von Humor, die man auch heute so gar nicht mehr in der Form kennt, weil eigentlich ist ja eine Komödie, aber so richtig viel zu lachen hast du jetzt hier eigentlich nicht. Also es sind jetzt nicht die wahnsinnig tollen Dialoge oder sonst was, sondern es ist einfach ein Film, der einfach Spaß macht die ganze Zeit. Du hast großen Spaß an wie du sagtest, Bill Murray und auch an Dan Aykroyd und es war so diese Coolness, ne? So dieses Auflehnen gegen irgendwelche behaupteten wirst du sagen, also gegen die es fehlen mir die Worte. Du weißt, der Slimer hat ja gerade ins Gehirn geslammt.
Oliver Kalkofe das Gehirn von einem Geist ausgesaugt wird.
Mein Hund ist hier gerade hier bei mir und kriecht hier gerade um mich rum und will irgendwas von mir. Und ich muss ihm hier nur klar machen, dass ich gerade noch rede. Und deswegen war ich da. Nein, also dieses Entgegensetzen gegen die Obrigkeiten, cool sein, sagen wie, ja, ihr sagt zwar alle, es gibt keine Geister, aber wir wissen es besser und so. Das war einfach eine schöne Sache, es hat Spaß gemacht. Und das war klasse. Und außerdem so dieser Mix aus Grusel und Humor, der auch immer toll war, den ich auch immer sehr mochte. Das hat mir auch gefallen. Ja. Aber trotzdem, außer dem Original, fand ich immer nicht wirklich eben was nach. Ne?
Also ich habe den zweiten natürlich auch noch geguckt. Ich war auch großer Fan von Sigourney Weaver, war jetzt nicht sicherlich nicht ihre herausforderndste Rolle, aber die fand ich einfach sowieso immer gut. Aber das stimmt schon. Nach dem ersten hat es ein bisschen nachgelassen. Ich fand auch die letzten beiden Sequels jetzt nicht mehr so wahnsinnig überzeugend, 16 und 21. Wir haben hier mal rausgesucht bekommen, was laut MoviePilot, wenn man das als Quelle akzeptieren möchte, die besten Sequels überhaupt waren.
Und da ist also jetzt aus dem Sequel-Bereich, nicht
aus dem Sequel-Bereich, ja, die besten Sequels. Also das ist ja, wenn man eine Tabelle hat, die heißt beste Sequels, dann sind die besten Sequels gemeint, muss man vielleicht erklären. Ja, stimmt, mein verstanden. Fehler. Das hätte ich dazu sagen sollen, dass mit beste Sequels die besten Sequels gemeint sind. Entschuldigung, war dumm. Auf 1, also demnach laut MoviePilot oder wahrscheinlich zusammengefasster Kritikerbewertung, Star Wars Imperium schlägt zurück als bestes Sequel ever.
Ist auch sehr gut.
Ist ein sehr gutes Sequel. Was mich nur ein bisschen gewundert hat, dass in der Top 5 von denen, also auf 2 ist Indiana Jones, Tempel des Todes, dann Aliens, die Rückkehr, dann Terminator 2 und dann The Raid 2, dieser, glaube ich, koreanische Film, ne? Ich kann allerdings nicht ganz glauben, dass der Pate 2 in einem Ranking zu den besten Sequels nicht dabei ist. Das geht gar nicht.
Nee. Und mich wundert auch Indiana Jones und der Tempel des Todes jetzt als bestes Sequel. Also wundert, finde ich, auch nicht so richtig. Ist ein okayes Sequel, aber ich finde auch, wenn Teil 3 war dann doch schon wieder gelungener. Also weiß ich nicht so richtig. Bei Star Wars bin ich auch der Meinung, ich finde sowieso, also nicht nur das beste Sequel, sondern auch den besten Teil der ganzen Star Wars-Reihe. Ist ja, das für mich, das Imperium schlägt zurück. Bei Alien auch, kannst du auch sagen, es war komplett anders als der erste, aber auch super. Terminator ebenso, beide gleichwertig auf komplett andere aber Art.
Aber weißt du, warum das ganze Ranking für mich, ehrlich gesagt, nicht ernst zu nehmen ist? Weil Neues vom Wichser hier gar nicht auftaucht. Entschuldige mal, das heißt doch, wer immer das zusammengeschildert hat, wirklich von gar nichts eine Ahnung.
Und da war das Sequel definitiv aus unserer Sicht besser als.
Finden wir. Ich kenne Fans, die es anders sehen, tatsächlich.
Ich kenne auch viele, ja. Ich weiß.
Erstaunlicherweise. Wir haben halt damals wirklich, aus unserer Sicht, sehe ich auch heute noch so, Lehrgeld bezahlt, weil der Wichser unser erstes Drehbuch war und wir einfach beim zweiten Mal überhaupt über Fragen wie, was ist eigentlich ein Plot und über Figurenführung und so weiter. Ich finde auch die Gags teilweise besser, aber ich muss zur Kenntnis nehmen, viele Fans sehen das andersrum. Bist du eigentlich auch immer noch angesprochen auf Triple Wix oder hast du aufgehört?
Jeden Tag. Eigentlich jeden Tag. Also auf irgendeine Art. Also da ich ja, wie gesagt, auch noch Social Media bin, eigentlich noch jeden Tag. Ja, also
ja, hört auch auf mit Social Media. Allein das wäre ja ein Grund.
Ja, nein. Also ist immer schon. Aber du siehst ja auch, wie bei Ghostbusters, manchmal dauert es halt nur 30 Jahre oder so und dann kommt schon ein Sequel und zack, ist es da. Wer weiß es.
Da gibt es aber ja auch diese Theorie, dass es in der Geschichte des Kinos selten gut gegangen ist, wenn die Fortsetzung zu weit weg ist zeitlich vom ersten Film. Und da gibt es tatsächlich Beispiele wie Blues Brothers zum Beispiel. Da ist ja Blues Brothers 2000 ist einfach furchtbar. Aber ich meine gar nicht so sehr wegen des Abstands, sondern weil es einfach kein dolles Buch war und weil natürlich der Belushi einfach gefehlt hat. Ne?
Ja. Also ist dann du hast es halt, ich finde auch bei vielen Sequels, ich glaube, da ist es weder die Zeit noch worauf es wirklich ankommt, aber es ist ja auch bei Ghostbusters, so ging es mir eben auch bei dem letzten, den es gab, halt mit dieser neuen Generation. Ne? Das war ein guter Film. So weit. Aber er hat bei mir, bis auf den Moment am Ende, wo die Original-Ghostbuster dann auftauchten, hat er bei mir jetzt überhaupt kein Ghostbusters-Feeling gebracht, sondern es war halt dann eher so ein bisschen ja in Richtung Stranger Things oder ähnliches. Also es war ein Film mit unheimlichen Elementen oder so, aber es hatte dann wiederum gar nichts mit Ghostbusters zu tun. Das ist eben auch das Problem eines Sequels. Ne? Also ein Sequel ist immer, die Leute erwarten A, natürlich etwas von dem, was ihnen beim ersten Mal gefallen hat. B, du musst es aber auch immer ein bisschen verändern und möglichst noch einen draufsetzen und trotzdem muss dieses Feeling stimmen und das funktioniert ganz selten, weil entweder sagst du, wir machen einfach exakt das gleiche wie vorher oder viele sagen, wir müssen es ganz groß und ganz umgedreht und ganz verändert machen, was selten funktioniert.
Du musst was draufsetzen, was der erste eben noch nicht hat. Es ist ja okay, dass das für die Fans ein paar, sagen wir mal, Elemente wieder auftauchen, aber du musst schon irgendwie auch einen neuen Twist finden und du musst selber das Gefühl haben, diese Geschichte braucht es jetzt noch nicht an der Kinokasse und weil man das nochmal melken kann, was ja leider hinter ganz vielen Sequels steht als Hauptmotivation, das muss schon ein bisschen mehr sein, finde ich. Und das hat manchmal ja in der Kinogeschichte manchmal gut geklappt, aber manchmal dachte man auch, also ich denke jetzt zum Beispiel an Anchorman, wo ich wirklich den ersten Film auswendig kann. Ja. Und beim zweiten gibt's immer noch 5 bis 7 Szenen, über die ich lachen muss, aber es ist im Vergleich einfach ein so viel schlechterer Film, obwohl ja die gleichen Leute beteiligt sind. Und manchmal kann man es gar nicht so erklären. Gibt's ja auch bei Serien, dass auf einmal eine Staffel kommt, wo du denkst, ach du Scheiße, sie haben es komplett verloren. Arrested Development, seit es bei Netflix läuft zum Beispiel, das ist einfach nicht mehr ansatzweise das, was es in den ersten Staffeln war, als es noch im linearen Fernsehen lief. Das hat damit nichts zu tun. Aber da ist der gleiche Showrunner, die gleichen Hauptdarsteller, aber es funktioniert einfach nicht mehr. Und dann hat es entweder damit zu tun, dass Sachen manchmal auserzählt sind, manchmal ist vielleicht im Autorenteam nur ein kleiner Wechsel oder die Produzenten, ist es dann einfach nicht mehr, die Magie ist weg. Das gibt's halt auch leider.
Ja, die Simpsons haben das ja auch. Ich meine, die sind jetzt so lange schon, ne? Aber auch da ist irgendwie das, wenn du da bedenkst, was das für uns auch damals noch bedeutet hat, auch da kannte man doch jede der ersten Folgen, kannten wir wirklich auch auswendig und man hat das zitiert und es war, jede Folge war ein Fest und dann irgendwie irgendwann bist du raus. Aber da kommen so viele Gründe zusammen, glaube ich, dann auch was mit Publikum, mit der Zeit, mit dem eben dieser Neuerungsfaktor.
Ja, Lebensgefühl und auch.
Lebensgefühl.
Zuschauer, und alles, ja. Macher.
Und
trotzdem können wir versprechen, dass es auch nächste Woche ein Sequel dieses Podcasts geben wird. Nicht richtig. Besser, das können wir nicht versprechen. Weiß Gott nicht, aber es wird ein Sequel geben.
Wir werden sehen, was dann später in der Podcast-Pilot-Liste steht, ob dann dieser Podcast zu den besten Sequels aller Zeiten gehört oder
ich lege mich aber jetzt schon fest, die heutige Folge in der Top 30, in jedem Fall. Sagen wir Top 40.
Aus diesem Jahr.
Aus diesem
würde ich sagen, ja.
Das finde ich gut bei der Handvoll voll.
Ja, mir auch. Ne?
Ja, das ist ein schönes Schlusswort.
Dann sagen wir doch tschüss bis zum Teil 2, bis zu The Return of Kalk und Welk.
Ja, Kalk und Welk jetzt erst recht. Bis denn, tschüss.
Tschüss.
Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.